Ach so, ja.
Geliebte Geschwister, ich freue mich über diese Gemeinschaft hier im Schwarzwald. Es ist so eine fröhliche Gemeinschaft, eine Gemeinschaft der Liebe, des gegenseitigen Verständnisses und eine Gemeinschaft, die mich auch irgendwie immer wieder neu inspiriert. Wir haben gerade das wunderbare Lied gesungen, Friede meines Gottes, und dieser Friede unseres Gottes, der ja höher ist als alles Denken, der kann uns und wird uns erfüllen, durch und durch. Und manchmal denken wir, wir müssten die Grundlagen schaffen in unserem Leben, durch unsere Leistung, damit dieser Friede in uns hineinkommen kann. Das ist nicht der Fall. Der Friede Gottes, den müssen wir uns schenken lassen. Wir haben gestern von unserem lieben Conny gehört, die Logik der Gnade. Eine wunderbare Botschaft, und was für mich da ganz wichtig geworden ist, das, was wir gestern gehört haben, das muss auch ganz tief in unser Herz hineinkommen. Das ist ganz wichtig. Es muss in unserem Leben immer mehr Raum gewinnen. Es soll nicht nur ein Denken sein, das wir hier gespeichert haben, ein Wissen, sondern es soll sich mit unserem Leben in Verbindung setzen. Diese Tatsache, dass wir einem Gott gehören, der eine Logik der Gnade hat, die viel höher ist als eben die Logik der Treue. Was ja nicht heißt, dass unser Gott untreu wäre. Überhaupt nicht. Hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Gnade unseres Gottes ist ja ein Ausfluss seiner Liebe. Und die Liebe, die ist das Höchste, das Größte, das es überhaupt gibt. Ich möchte heute noch darüber reden, dass Gott die Liebe ist. Möchte aber zu Anfang gleich ein Beispiel nehmen. Ihr kennt die Sonntagsschulgeschichte von diesen beiden Frauen, die ein kleines Baby hatten, und eines davon kam um und die stritten dann miteinander. Die stritten und jede behauptete, das Baby gehöre ihr. Sie kamen vor den großen König Salomo. Und damals war es ja so, wenn Salomo oder wenn der König ein Urteil gesprochen hat, dann war das wie ein Stück weit wie Gesetz. Also man durfte diesem Mann nicht widersprechen. Das konnte das Leben kosten. Jetzt war es ja so, man konnte nicht herausfinden, welches die richtige Mutter ist, und nun sagt Salomo Folgendes: Nehmt das Kind, teilt es in der Mitte und gebt jeder Frau eine Hälfte. Und nun ist die Frage: Das, was Salomo gesagt hat, war das seine innerste Absicht?
Nein,
ganz klar nicht. Obwohl er es gesagt hat. Salomo hat etwas gesagt, um die Herzen offenbar werden zu lassen in seiner Weisheit. Und das macht unser Gott manchmal auch. Er sagt etwas und lässt dabei die Herzen offenbar werden. Wir werden noch Beispiele dazu hören. Nun, die Mutter hätte eigentlich ja nicht dem König widersprechen dürfen, aber die Mutter war so gefüllt mit Liebe, dass die Liebe, die suchte einen Weg, um ihr Kind zu retten. Und sie hat einen Weg gefunden, indem sie sich bereit erklärte, das Kind loszulassen. Um dem König zu sagen, gebt es der anderen. Wenn wir jetzt hier ganz stur nach der Treue gehen würden, würden wir sagen, ja, die Mutter hat ja ihr Kind verleugnet. Die ist ja ihrem Kind untreu geworden. Das wäre die Logik der Treue. Aber wenn wir aus der Liebe heraus uns verhalten, dann tun wir vielleicht Dinge, die nicht so mit der Treue korrespondieren, sondern wir suchen das Beste für unser Gegenüber. Und die Mutter, die suchte eine Möglichkeit, weil sie ihr Kind liebte, das Kind zu retten, und sie fand nur noch eine Möglichkeit: ich muss dieses Kind loslassen, dann habe ich noch eine Chance, dass das Kind gerettet wird. Und das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Sehr oft müssen wir etwas loslassen, damit etwas gewonnen werden kann. Das können unsere Kinder sein, das kann unser Vermögen sein, das können auch Beziehungen sein, dass wir diese Beziehungen, die uns vielleicht wichtig sind, loslassen können. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, bei uns in der Gemeinde war ein Mann, mit dem verstand ich mich sehr gut, und ich habe dann mit ihm auch näheren Kontakt gesucht, versuchte auch eine Freundschaft aufzubauen, das ging anfänglich auch gut, und der wollte bauen und wurde dann gleichzeitig auch unser Bauherr. Und wir durften für ihn bauen, und dann geschah etwas Eigenartiges. Ich möchte diese Geschichte erzählen, die gerade gestern, als ich spazieren ging, wurde mir neu bewusst, warum der Herr mich so geführt hat, gerade auch in dieser Sache. Nur noch vorweg etwas anderes. Wir hatten da noch andere Bauherren, und die wollten auch mitbauen und wollten das finanzieren. Und die Bank hat auch die Zusage gemacht: wir finanzieren euch dieses Gebäude. Und es war alles bereit, wir hatten auch schon die Vorprojekte gemacht, die Bauherrschaft hat schon viel Geld investiert. Und jetzt ging es darum, auf dem Grundbuchamt die Eigentumsübertragung des Grundstückes zu machen. Und dann ruft die Bank an, im letzten Augenblick, und sagt: wir finanzieren nicht. Und ich wusste damals, wenn jetzt die nicht finanzieren und die nicht bauen, dann haben wir viel zu wenig Arbeit in unserem Geschäft. Und dann stehen wir vor dem Aus quasi. Und damals war ich so wütend, dass ich einerseits natürlich aus Angst vor der Zukunft, aber andererseits auch, dass die Bank, die Bauherren so lange bei der Stange hielten, dass die Bank so lange quasi sagt: ja, wir finanzieren und das klappt alles, und im letzten Moment Rückzieher machte. Da war ich so wütend, da habe ich dann diesen verantwortlichen Bankdirektor angerufen. Und ich wurde am Telefon unglaublich ausfällig. Also ich habe den zusammengestaucht. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Wenn ihr das gehört hättet, würdet ihr mir heute vielleicht nicht mehr zuhören. Auf jeden Fall habe ich den so zur Schnecke gemacht, das würde ich heute nicht mehr machen. Und das tut mir auch leid. Aber ich habe den so zur Schnecke gemacht, dass der war dann irgendwie so eingeschüchtert, und eine Stunde später rief er an und sagt: ja, wir sprechen den Kredit. Und dann kam das Ganze zustande. Die konnten das Grundstück kaufen und wir begannen, das Haus zu bauen. Und liebe Geschwister, in diesem Haus war der Wurm drin. Von Anfang an. Da ging so viel schief. Ich habe mir zwar unglaublich Mühe gegeben, unsere Bauherren zufriedenzustellen, wirklich gut mit ihnen alles zu besprechen, aber es ging alles schief, was nur schief gehen konnte. Und mit der Zeit, und das Verhältnis zwischen uns und der Bauherrschaft wurde dann auch entsprechend, eine Spannung ergab sich da, und man redete dann auch schon in der Gemeinde: du, der Architekt Moore, der ist so gar nichts zu gebrauchen, ja. Und das hat natürlich sehr stark geschmerzt. Und plötzlich wurde mir bewusst, ich habe darüber nachgedacht, warum ist das passiert? Und dann wurde mir bewusst, das ist passiert, einerseits, weil ich diesem Mann ganz besonders, diesem Freund, gefallen wollte. Ich wollte ihm gefallen, und ich merkte, ich wollte ihm mehr gefallen als meinem Herrn. Und dann nimmt mich der Herr in die Schule, und dann ist der Wurm drin. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, Ich sehe es heute so, dass ich damals am Telefon so ausfällig wurde. Das hat ein Stück weit dazu beigetragen, dass dann eben auch der Wurm in der ganzen...
Fluch.
Ja, es war wie ein Fluch. Und heute frage ich mich ja, warum hast du das Ganze zugelassen? Heute verstehe ich den Weg, den Gott mich geführt hat, insofern, dass er mir klar gemacht hat, du, wenn sich irgendwo eine Tür zumacht, also wenn jetzt zum Beispiel die Bank sagt, wir finanzieren nicht, dann kannst du diese verschlossene Tür einfach als Wegweiser nehmen und sagen, jetzt geht der Weg halt woanders durch und vertraue dann mir, dass ich dann eine bessere Lösung habe. Natürlich ist es so, wir dürfen nicht jeden Widerstand als den Willen Gottes anschauen. Es gibt ja auch Dinge, wo der Feind uns aufmacht und uns entgegensteht und wir denken, wenn jetzt hier die Tür verschlossen ist, dann gehe ich einfach woanders durch und dann lasse ich vielleicht etwas fallen, was aber eigentlich der Wille Gottes war. Also auch hier braucht es Weisheit. Doch ich denke, wenn eine Tür zugeht, dann ist es ganz wichtig, dass wir ins Gebet gehen und innerlich herausfühlen und spüren, von Gott uns zeigen lassen, ist es wirklich dein Wille, dass ich hier lang gehe? Und wenn wir ganz sicher sind innerlich, es ist dein Wille, es geht nicht um meine Ehre, es geht nicht um mein Wohlhaben, um mein Vermögen, um irgendetwas, sondern es geht wirklich nur um dich und ich bin sicher, das ist der Weg, dann müssen wir auch kämpfen. Aber kämpfen wir nur dann, wenn wir ganz sicher sind. Wenn wir nicht ganz sicher sind und im Gebet keine Klarheit dazu bekommen, dann dürfen wir einfach mal davon ausgehen, aha, diese verschlossene Tür könnte ein Hinweis sein, dass es hier eben nicht lang geht. Und ich denke jetzt so im Nachhinein, ich hätte damals diese Absage der Bank, hätte ich als einen Hinweis meines Gottes sehen können, dass dieses Gebäude jetzt so in der Weise nicht gebaut werden sollte. Und ich hätte dann auch vertrauen sollen, dass wenn wir keine Arbeit mehr haben im Geschäft, wenn es eben ganz schlecht aussieht, dass Gott dann einen anderen Weg hat. Irgendwie fehlte mir damals dieses Vertrauen. Irgendwie war ich so sauer auf die Bank, dass die Bank es sich leisten kann, ihre Kunden so lange hinzuhalten. Die hatten schon viele Investitionen gemacht und wenn es der Bank passt, dann kann man einfach eine Minute vor Abschluss kann man sagen, wir geben euch das Geld nicht. Das hat mich so sauer gemacht. Ja. Also es ist auch eine, aus meiner Sicht, ein bisschen Ungehörigkeit der Bank. Aber trotzdem, meine Reaktion war nicht richtig. Und wenn wir den Herrn suchen, dann verstehen wir alles. Und heute darf ich verstehen, warum mich der Herr damals so geführt hat. Warum er auch das zugelassen hat, dass dann in dieser Baustelle wirklich alles schief lief, was nur schief laufen konnte. Das war wirklich einen schweren Demütigungsweg für mich und den schätze ich heute. Der ist für mich heute kostbar. Damals hat es geschmerzt, heute ist es kostbar. Ja, Gott ist die Liebe. Gott hat Gnade und die Gnade fließt aus der Liebe. Die Liebe ist das Größte, ja unser Gott ist der Höchste, der Größte. Im Hebräischen lesen wir dazu Elion. Elion, der Oberste, der Höchste. 1. Mose 14, 18 finden wir dieses Wort. Es gibt noch andere Stellen, wo dieses Wort vorkommt. Elion, eine Bezeichnung Gottes als der Höchste. Unser Gott ist der Höchste, er steht über allen Dingen. Er steht über jedem Geschöpf, er kontrolliert alle Gedanken, er weiß ganz genau, wie jedes Herz sich entwickelt, was jedes Herz für Motive hat und was jedes Herz braucht, damit es in die richtige Richtung geschult wird. Er hat zum Beispiel gesehen, da ist der Daniel, der will seinem Freund mehr gefallen als mir. Dem müssen wir jetzt halt eine kleine Lektion erteilen. Weil ich ihn liebe. Ja, nicht um mir eins runterzuwischen und sagen, ja, jetzt bin ich sauer auf dich und zack, und jetzt kriegst du eins. Überhaupt nicht. Sondern weil er es gut meinte mit mir. Jetzt müssen wir dem eine kleine Lektion erteilen. Die Feinde Gottes bilden sich manchmal tatsächlich ein, sie könnten Gott einen Strich durch die Rechnung machen. Sie denken, mit ihrem Verhalten gegen Gott könnten sie seine Pläne irgendwie durchkreuzen. Das bilden sich die Feinde manchmal ein. Fromme bilden sich manchmal tatsächlich ein, der Allmächtige sei mit ihren Bemühungen und Anstrengungen tatsächlich zufrieden. Er sagt, ja, das hast du jetzt wieder ganz gut gemacht. Er sei sogar vielleicht beeindruckt von uns. Denken wir an Hiob. Hiob war ein Mann mit außerordentlichen Qualitäten. Wir können uns mit ihm in keiner Weise vergleichen. Und als Hiob Gott gesehen hatte, da hat er sein Geschwätz in Staub und Asche bereut. Er wurde ganz klein. Also, anständige Menschen denken manchmal, sie könnten tatsächlich ihren Gott mit ihrem Lebensstil und ihren Werken beeindrucken. Dabei geht es Gott nicht darum, dass wir ihn mit unseren Anstrengungen und Bemühungen beeindrucken, sondern es geht ihm lediglich darum, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben und dass wir alles von ihm erwarten. Deshalb sind Gebete so wichtig, weil der Betende alles von Gott erwartet. Das ist eine ganz wichtige Seite des Gebetes. Der Betende erwartet etwas von Gott und nicht von seiner Eigenleistung. Menschen, die ganz stark auf ihre eigene Leistung konzentriert sind, die beten in der Regel wenig, weil sie keine Zeit zum Beten haben, weil sie ja so beschäftigt sind. Oder sie beten, manchmal gibt es auch solche, die beten trotzdem viel, weil sie das Gebet als eine Leistung anschauen. Haben wir uns auch schon dabei ertappt, dass wir Gebet, Fürbitte als eine Leistung anschauen, die Gott von uns möchte. Dabei geht es beim Gebet um etwas ganz anderes. Er möchte, dass wir beten, damit eine lebendige Beziehung entsteht zwischen ihm und uns, damit wir uns auf ihn konzentrieren, damit wir ihn anschauen, damit wir von ihm alles erwarten. Das ist doch der Grund des Gebetes. Gott ist der Größte, der Höchste. Er lässt sich gar nie aus der Ruhe bringen. Ihn bringt nichts aus der Ruhe. Gar nichts. Er hat alle Zeit. Gott kann sich in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft aufhalten. Er ist ohne Anfang und Ende. Ihm bringt nichts aus der Ruhe. Er hat alles im Griff. Alles. Er kommt nicht in Verlegenheit, wenn seine Geschöpfe einen anderen Weg beschreiten, als er ihnen empfohlen hat. Unser Gott empfiehlt uns einen Weg. In seinem Wort. Und manchmal gehen wir Umwege. Wir haben gerade gestern an unserem Tisch darüber gesprochen. Weil ich viel unterwegs bin, habe ich ein Navigationsgerät in meinem Auto. Und das ist sehr praktikabel. Ich verfahre mich nicht. Ich spare ziemlich Sprit und auch Zeit, weil ich dann nicht irgendwo in Schwarzwald herumkurve und mich frage, wo ist jetzt nun dieses Nollenmiss, sondern ich werde da sehr gut geführt. Und das Tolle an so einem Navigationsgerät ist, wenn ich dann einmal falsch abbiege, dann geht es nicht lange und dann heißt es, bitte wenden Sie jetzt. Und wenn das möglich ist, versuche ich natürlich zu wenden. Und wenn ich dann sage, nein, das habe ich auch schon gemacht, weil ich einen besseren Weg kannte oder dachte, hier könnten wir auch noch durch. Ich gehe einen anderen Weg, dann merkt der Navigator, aha, jetzt sind wir schon so weit von diesem Punkt weg, jetzt muss ich einen neuen Weg herausfinden, um ans Ziel zu finden. Und dann leitet er mich einen neuen Weg. Und bei Gott ist es genauso. Der neue Weg ist zwar eigentlich ein Umweg, aber dieser Umweg führt auch ans Ziel. Wenn wir also nicht auf den Navigator hören, wenn wir auf das Wort Gottes, das uns Orientierung gibt in unserem Weg, nicht hören, dann sagt uns das Wort Gottes vielleicht, bitte wenden, jetzt wenden, umkehren. Und wenn wir nicht umkehren, dann findet unser Gott, der so groß ist, einen neuen Weg. Der ist dann allerdings ein bisschen schmerzhaft. Und dieser neue Weg, den er uns zumutet, ist nicht deshalb schmerzhaft, weil er uns eben jetzt bestrafen will, sondern weil er weiß, ich muss diesen Weg gehen, damit jetzt auch mein Kind das Ziel erreicht. Er hat alles in seinen Händen. Er kommt nie in Verlegenheit. Denken wir nur schon an Josef und an Judah, an Golgatha. Judah, das war ja ein ganz eigenartiger Mann, dieser Judah, der hatte immer so ein bisschen das Gefühl fürs Geld und er hatte ja Josef.
Judas. Hä? Judas.
Nein, Judah. Judah. Der alttestamentliche. Der hat auch ein Gefühl fürs Geld. Warum? Ich kann es euch gleich sagen. Als die Brüder sagten, komm, lasst uns den umbringen, dann sagte die Judah, ach, wir könnten ihn doch verkaufen, gibt uns doch was. Ja. Dann ist er auch weg. Ja. Und dieser Judah, der hat also seinem Vater zugemutet, einen Sohn zu verlieren. Und was passiert in seinem Leben? Wir kennen die Geschichte. Seinen ersten Sohn verliert er. Seinen zweiten Sohn verliert er. Und dann hat er irgendwie das Gefühl, der Tod dieser beiden Söhne hängt in irgendeiner Weise zusammen mit dieser Tamar. Und jetzt müsste ich eigentlich den dritten Sohn auch dieser Tamar geben. Aber irgendwie hat er Angst davor. Und er sagt, warte noch, er ist noch zu jung, mein dritter Sohn. Und Tamar wartet und dann merkt sie plötzlich, jetzt ist er eigentlich alt genug, um mein Mann zu werden. Aber Judah gab der Tamar seinen dritten Sohn nicht. Und wir kennen die Geschichte, eine sehr unrühmliche Geschichte. Tamar verkleidet sich als Tempelprostituierte. Und Judah geht vorbei und denkt, die sieht noch hübsch aus und so, gehen wir mal. Und zeugt ein Kind. Und die Tamar zieht sich zurück, also hat nie Prostitution in dem Sinn betrieben, sondern sich nur einmal verkleidet und der Schwiegervater geht also zu ihr und zeugt ein Kind. Also das ist ja dass so etwas in der Bibel steht, ist ja schon fast peinlich. Ja? Und dass dieser Judah noch im Stammbaum unseres Herrn Jesus Christus ist, ist ja, ja, unser Gott kann sich das, ja, unser Gott kann sich das leisten. Aber dieser Judah, als dann er hört, dass seine Schwiegertochter schwanger ist, was macht er? Verbrennt sie, die ist mir schon lange ein Dorn im Auge. Und dann hört er, dass das Kind von ihm ist. Und dann macht Judah den ganz entscheidenden Schritt in seinem Leben. Er sagt, er demütigt sich und sagt, ihre Gerechtigkeit ist besser als meine. Plötzlich merkt er, Tamar, ihre Gerechtigkeit ist besser als meine. Er hat sich gedemütigt, er hat sich unter seine Schwiegertochter gestellt. Und diesen entscheidenden Schritt, diese Demütigung, die war dann der Grund, dass dem Judah ganz besonders viel Gnade gegeben wurde. Und liebe Geschwister, das sind die entscheidenden Schritte in unserem Leben. Wir müssen nicht schauen, dass uns in unserem Leben alles perfekt läuft, aber wir müssen uns vor unserem Gott demütigen und wir müssen lernen, uns gegenseitig höher zu achten. Dann gibt uns Gott Gnade und das ist das Wunderbarste. Wir wissen auch, dass Judah derjenige war, der dann vor dem Josef ein ganz ergreifendes Plädoyer sagen konnte. Er hat dann darauf hingewiesen, wenn du jetzt den Benjamin behältst und ich ihn nicht zurückbringe zu seinem Vater, dann bringst du das graue Haar meines Vaters in, oder bringen wir das graue Haar meines Vaters in den Scheol hinab. Und das können wir unserem Vater nicht zumuten. Nimm doch mich anstelle des Jüngsten als Sklaven. Judah war bereit, als Sklave bei Josef zu dienen. Und diese Rede war ja dann Auslöser dafür, dass Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Also dieser Judah hat eigentlich in seinem Leben vieles falsch gemacht. Zuerst seinen Bruder verkauft, dann seiner Schwiegertochter den jüngsten Sohn enthalten, dann ging er noch zu einer Tempelprostituierten, also so etwas, das ist ja ganz, ganz eine große Katastrophe. Und ausgerechnet dieser Mann wurde von Gott so geführt, dass er ein Mann der Gnade wurde. Er kam auch, Conny würde jetzt sagen, er kam auch in die Logik der Gnade hinein, Judah. Wir sehen, unser Gott ist größer als unser Versagen. Glauben wir das? Mein Großvater hat jeweils gesagt, unser Gott wird jeden Fluch in Segen verwandeln. Und was ich auch von ihm gelernt habe, ist die Tatsache, wenn wir Fehler gemacht haben in unserer Kindererziehung, in unseren Beziehungen, unser Gott ist so groß, dass er sogar aus unseren Fehlern das Beste machen kann. Trauen wir das unserem Gott so? Das ist Glauben in einer ganz hohen Schule. Wenn wir glauben, das berechtigt uns natürlich nicht, mutwillig zu sündigen. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Aber das, was geschehen ist, das, was in unserem Leben kaputt gegangen ist, das Geschirr, das wir zerschlagen haben bei unseren Kindern oder was auch immer, in unseren Beziehungen, das kann unser Gott heilen, und zwar so wunderbar, dass die Heilung eine Begegnung mit diesen Menschen zur Folge hat, die so wunderbar ist, so herrlich, diese Versöhnung wird so herrlich sein, dass wir sagen, es hat sich sogar gelohnt, dass wir für eine gewisse Zeit entfremdet waren. Nur schon wegen dieser Aussöhnung, nur schon wegen dieser Begegnung, die unser Herr uns jetzt geschenkt hat. So groß ist unser Gott. Er kommt nie in Verlegenheit. Die Gläubigen sind immer wieder in der Weise angefochten, dass sie denken, wenn ich mit meinem Wesen nicht fertig werde, wenn ich eine Schwachheit meines Lebens nicht in den Griff bekomme, dann ist auch unser Gott am Ende des Lateins. Ist das so? Ist er nicht. Es gibt so gewisse Punkte in meinem Leben, da habe ich 20 Jahre lang darum gekämpft. Herr, ich möchte, dass endlich, dass das besser wird in meinem Leben, dass das endlich anders wird. Und ich musste so kapitulieren und sagen, Vater, ich kann's nicht. Ich bin eigentlich verloren. Ich elender Mensch, wer wird mich retten vom Leib dieses Todes? Und dann wurde mir plötzlich klar, ich muss es gar nicht von mir erwarten. Ich glaube, ich vertraue dir, dass du in mir dieses Wunder vollbringst, dass du in mir Dinge bewirkst, die für mich unmöglich waren. Dieses Vertrauen habe ich jetzt in dich. Und das ist etwas ganz Wunderbares, wenn wir in unserem Leben so weit kommen, dass wir sagen, ich vertraue dir, dass du sogar in meinem Leben mit Dingen fertig wirst, mit denen ich nie fertig geworden bin. Das glaube ich dir jetzt einfach. Erst Johannes musste das seinen Kindern sagen, seinen Söhnen. Er sagt in 1. Johannes 3,20, dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Er kennt auch unser Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein von uns, das prägt oder das manipuliert unsere Entscheidungen viel stärker als wir denken. Ihr müsst euch das Unterbewusstsein so vorstellen, das ist ein Gefäß und in diesem Unterbewusstsein ist eigentlich alles drin, was die Vergangenheit beinhaltet, mehr oder weniger. Das heißt, alle unsere Erfahrungen, all unsere Erfahrungen des Unglaubens, all unsere Erfahrungen des Glaubens, all unsere Erfahrungen des Versagens, unsere Verletzungen, die wir haben. Und das Negative, das ist wie Dreck in einem sauberen Wasser. Und dieser Dreck setzt sich da ab. Und nun kommt Gott und führt uns in eine Situation, wo wir total durcheinander kommen. Das kann sein, dass das eine kleine Depression ist, das kann sein, dass das ein Ausgebranntsein ist, ein Burnout oder irgendetwas. Und dann, was macht dann Gott? Er nimmt einen Löffel, kratzt am Boden und dann wirbelt das den Dreck, der da unten sich hingelegt hat, der wirbelt es auf und unsere Seele ist total durcheinander. Und dann macht Gott Folgendes, er gießt frisches Wasser rein, das überfließt und der Dreck kommt langsam raus. Je mehr wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, je mehr wir uns im Gebet ausharren, desto mehr fließt sauberes Wasser in dieses Unterbewusstsein hinein. Und das Unterbewusstsein manipuliert auch unser Verhalten. Ihr habt euch vielleicht schon gefragt, warum bin ich manchmal so unflexibel? Warum mache ich gewisse Dinge immer gleich? Die könnte man ja auch ganz anders machen. Da spielt das Unterbewusstsein eine ganz große Rolle. Das Unterbewusstsein ist wie ein Zuflüsterer des Bewusstseins und manipuliert ein Stück weit das Bewusstsein. Und viele Entscheidungen werden ja aus dem Bauch gefällt, sagt man so schön. Aus dem Bauch, nicht aus dem Kopf. Man sagt zwar schon, man hat gewisse reale Gründe, aber irgendwie sind da so gewisse Eindrücke da. Kleines Beispiel, ich habe von einer Frau gelesen, die hat gesagt, immer wenn ich in den Wald gekommen bin oder wenn ich ein Shampoo geschmeckt habe, das nach Tannennadeln gerochen haben, dann zog es in mir alles zusammen, ich bekam Brechreiz, ist irgendwas. Tannennadeln sind ja ein guter Geschmack, ein angenehmer Geschmack, aber in dieser Frau löste es immer etwas Negatives aus und sie wusste lange nicht, warum habe ich so einen Abschaum gegen diese Tannennadeln. Bis dann in einem psychologischen Gespräch herauskam, dass diese Frau als kleines Mädchen von ihrem Vater in einem Tannenwald vergewaltigt wurde. Oder missbraucht. Ja, diese Frau hat eine ganz tiefe Verletzung. Und diese tiefe Verletzung hat sich verbunden mit dem, was dazumal vorhanden war. Und das war der Geruch dieser Tannennadeln. Und immer wenn dieser Geruch kam, der Geruch als solches ist ja nichts Negatives, dann löste das in ihr, ohne dass sie das wusste, eine totale Abwehrreaktion aus. Und unser Gott weiß das alles. Und wir reagieren manchmal auch auf gewisse Dinge ganz seltsam. Da kommt ein Bruder und der ist uns einfach unsympathisch und wir wissen gar nicht warum. Jetzt kann es sein, dass dieser Bruder einen Geruch ausströmt oder dass er vielleicht einen Namen hat oder eine Verhaltensweise, die uns an jemand erinnert, mit dem wir ganz schwere Erfahrungen gemacht haben. Und schon ist eine Distanz da und beide wissen eigentlich gar nicht recht, warum ist die Distanz da, aber sie ist einfach da. Und Gott weiß das alles. Er weiß das alles. Wir wissen es oft nicht. Er weiß es. Er ist größer. Mit der Zeit zweifeln Menschen, die eben mit ihrem Leben nicht ans Ziel kommen oder meinen, sie kommen nicht ans Ziel, an ihrer Gotteskindschaft, weil sie mit gewissen Punkten ihres Lebens nicht fertig werden. Folgende Aussage dürfte allen Christen klar sein. Das Haus, 1. Korinther 2, Vers 4, das Haus, das ich bauen will, ist groß, denn unser Gott ist größer als alle Götter. Unser Gott ist größer als alle Götter. Er ist aber nicht nur größer als alle Götter. Die Götter sind Engelfürsten. Gott hat den Engelfürsten den Titel gegeben, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Und diese Engelfürsten machen auch ihren Einfluss geltend hier in dieser Welt. Für mich sind die Religionen in dieser Welt, das sind nicht einfach Hirngespinste von gewissen Menschen, sondern da stehen Geistesmächte dahinter. Allah ist für mich nicht einfach nichts. Allah ist für mich ein Engelfürst, der Menschen manipuliert. Aber unser Gott ist noch größer, er ist noch viel herrlicher. Er ist der einzige Gott, der gerecht ist und retten kann. Beides zusammen. Unser Gott ist die Liebe. Lesen wir die Stelle in 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das ist der Maßstab. Sind wir in der Liebe? Wollen wir wirklich das Beste für unseren Nächsten? Sind wir bereit, auch Böses nicht zuzurechnen? Sind wir solche, die nicht das Unsere suchen, sondern das, was des Anderen ist? Paulus musste einmal eine ganz traurige Feststellung machen. Er sagte den Philippern, ich konnte euch nur Timotheus senden, denn alle anderen suchen das Ihre. Wisst ihr, diese Stelle, die hat mich immer wieder wie ein Schlag getroffen, denke ich. Jetzt war doch Paulus mit so vielen Gläubigen zusammen, hatte so viele Kontakte und vielleicht auch solche, die Mitarbeiter sein wollten. Und er muss von allen sagen, die suchen nur das Ihre, die suchen ihre eigene Ehre, die suchen, dass sie gut dastehen, die suchen eigentlich gar nicht die Ehre Gottes und die suchen auch nicht das Wohl der anderen, sondern es geht ihnen nur um sich selbst. Und dass noch so viele da waren, dass nur einer da war, der Timotheus, der das nicht hatte, das betrübt mich unglaublich. Und wie ist es heute? Ich weiß es nicht. Wie viele Brüder und Schwestern nur das Ihre suchen und wie viele das des Christus suchen und das des anderen. Gott und Liebe sind untrennbar miteinander verbunden. Das Größte, das bleibt. Wäre Gott nicht Liebe, das ist ganz wichtig, wäre Gott nicht Liebe, gäbe es keine Heilsgewissheit. Das ist so. Wir müssen wie die Moslems immer Angst haben. Ich kann nur hoffen, dass es dann Allah mit mir mal gnädig macht. Ich war mal in der Türkei und dann habe ich mit Moslems gesprochen, habe ich eine Frau gefragt, ob sie an Allah glaube. Ja, sie glauben an Gott. Dann habe ich ihr gesagt, ja, und wissen Sie auch, dass Sie gerettet werden oder wie steht das bei Ihnen? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nur hoffen. Wer den Islam genauer kennt, der weiß, Heilsgewissheit haben nur die, die im Dschihad, im Heiligen Krieg umkommen. Alle anderen, die können nur hoffen, dass Gott, dass Allah sich ihrer gnädig annimmt. Aber wir haben es mit einem Gott der Liebe zu tun und deshalb dürfen wir Heilsgewissheit haben. Wäre Gott nicht Liebe, gäbe es auf die Sinnfrage keine befriedigende Antwort. Wenn er nicht Liebe wäre, gäbe es viele Fragen in Bezug auf das, was in der Welt geschieht, und wir würden keine befriedigende Antwort finden. Wäre Gott nicht Liebe, könnten wir ihm nicht absolut vertrauen. Wenn er nicht Liebe wäre, dann wüsste ich nie, woran ich bei ihm bin. Bin ich jetzt noch in Gnaden oder bin ich verworfen? Wäre Gott nicht Liebe, wir wären alle der Willkür Gottes ausgesetzt. Wir sind natürlich jetzt in gewisser Weise auch der Willkür Gottes ausgesetzt, aber das, was er tut mit uns, hat immer ein Ziel. Und er hat immer Ziele der Liebe. Er möchte uns ans Ziel führen und er wird es auch schaffen. Wir haben durch die Liebe haben wir eine Garantie, dass wir ans Ziel kommen. Und wichtig ist auch, Liebe ist das Motiv für alles Handeln Gottes. Die Liebe will immer das Beste für uns. Es gibt gar nichts Sinnloses, auch dann nicht, wenn ich gewisse Dinge nicht verstehe. Alles hat seinen Zweck und führt letztlich zum Ziel. Die Auswirkungen der Liebe sind wunderbar. Die Liebe ist zu Dingen fähig, zu der kein Geschöpf je aus sich selbst fähig ist. Denken wir an Römer 12, 20, steht auch in den Sprüchen, wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Die Liebe kann da segnen, wo geflucht wird. Die Liebe kann wohltun denen, die hassen. Die Liebe kann alles tragen. Und was mich immer wieder an Golgatha so tief beeindruckt, unser Herr hat, der wurde ausgequetscht bis aufs Letzte. Alles wurde aus ihm herausgedrückt, seine Seele, alles. Er wurde belastet mit Beschmähungen, mit Geißelungen, mit Schmerzen grausamster Art. Und aus unserem Herrn Jesus kommt nur eines, Liebe, bis aufs Letzte. Er kann in den größten Schmerzen sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es kommt nur Liebe raus. Nur Liebe. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Das sind wir schuldig. Wir sind das einander schuldig, dass wir unser Leben hingeben für die Brüder, für die Schwestern. Das können wir nicht aus uns selbst. Das kann nur der Christus in uns. Wenn wir meinen, das können wir aus eigener Kraft, dann irren wir uns. Nun kommt eine ganz wichtige Stelle in Hohelied 8, Vers 6 bis 8. Was ist hier, wie wird hier die Liebe auch beschrieben? Hohelied 8, 6 bis 8. Leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol die Leidenschaft, ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahres. Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen. Mächtige Wasser, das sind ja die, können auch als Völkerwelten bezeichnet werden. Also diese Völkerwelten, die können toben, wie sie wollen, die können rauschen, wie sie wollen, die können in Sünde fallen, wie sie wollen. Sie sind nie in der Lage, die Liebe Gottes auszulöschen. Und Ströme schwemmen sie nicht fort. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Stark wie der Tod. Was für eine Kraft hat der Tod? Welche Energie hat der Tod? Der Tod hat eine solche Energie, eine solche Kraft, dass er es fertiggebracht hat, alles vom Leben zu trennen. Alles. Menschen, Tiere, Pflanzen, ja sogar Himmel und Erde werden vergehen. Von den Astronomen wissen wir, dass die Sterne sterben. Alles vergeht, alles Materielle. Er hat alles, er hat die Kraft, alles vom Leben zu trennen. Und genau die gleiche Kraft hat die Liebe. Sie hat nämlich die Kraft, alles, was vom Leben getrennt ist, wieder mit dem Leben, mit dem Gott in Verbindung zu bringen. Das ist die Kraft der Liebe. Und Wie groß ist die Leidenschaft des Scheol? Lesen wir dazu Sprüche 27, Vers 20. Scheol und Abgrund werden nicht satt und die Augen des Menschen werden nicht satt. Und Sprüche 30, Vers 16. Der Scheol und der verschlossene Mutterleib, also der Mutterleib, der nie gebären konnte, die Erde, die an Wasser nie satt wird, und das Feuer, das nie sagt genug. Aha, der Scheol, der wird nie satt, der sagt nie genug. Der Scheol, der will die Seelen alle herunterholen, der will sie alle vertilgen, der will sie alle in sich hinein aufnehmen. Der Scheol sagt nicht, ja, jetzt habe ich genug Seelen hier, ich will keine mehr. Nein, er will alle. Das ist die Leidenschaft des Scheol. Und die ganz gleiche Leidenschaft hat die Liebe Gottes. Sie sucht, bis dass sie findet, alles. Der Jesus erzählt uns drei Gleichnisse. Vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze. Alle drei werden gesucht, bis dass sie gefunden werden. Der Sohn hat erkannt, welchen schlechten Weg er ging, er kehrte zurück. Das Schaf konnte nicht mehr zurückkehren. Es konnte nur noch jammern, meckern. Und der Hirte hat es gefunden. Die Münze konnte gar nichts. Die konnte nicht zurückkehren, die konnte nicht jammern. Die musste einfach warten, bis dass sie gefunden wird. So ist unser Gott. Die Liebe sucht, bis sie gefunden hat. Die Leidenschaft der Liebe ist so wie die Leidenschaft des Scheols. Sie sagt nie genug. Sie will alles zum Vater zurückführen. In die Liebe hineinführen. Und dann kommt hier eine eigenartige Aussage, die wir vielleicht nicht so auf Anhieb verstehen. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Eigenartig. Da ist einer, oder da könnte einer sein, der ein großes Vermögen hat und der nun sein ganzes Vermögen anbietet für die Liebe und er wird nun verachtet. Wieso wird dieser Mensch verachtet? Warum? Eigentlich hat ja dieser Mann erkannt, dass die Liebe etwas Kostbares ist und er hat erkannt, dass er zwar ein großes Vermögen hat, aber es könnte sein, dass dieses Vermögen nicht ausreicht, um die Liebe zu erwerben. Also bietet er sein ganzes Vermögen an, um Liebe zu erwerben. Sein ganzes Vermögen für die Liebe. Sein eigenartiges Verständnis der Liebe. Wir können ihm zugutehalten, dass er den Wert der Liebe erahnt, er merkt, die Liebe hat einen ganz großen Wert. Sein Vermögen reicht nicht aus, um diese Liebe zu erwerben. Aber trotzdem die Frage, wie kommt er dazu, Liebe mit materiellen Werten zu erwerben? Wie kommt er dazu? In der Welt wollen die Reichen auch Liebe erwerben mit Geld. Sie denken, wenn ich reich bin und wenn ich meinen Freunden, die ein bisschen unterstütze, wenn ich schöne Feste mache, wenn ich die mal einlade auf meine Luxusjacht oder so, dann bekomme ich von meinen Freunden Liebe. Ja, so denken sie. Sie denken, sie könnten Liebe kaufen. Natürlich sind die Leute, die von ihm etwas erhalten, die sind nett mit ihm, freundlich mit ihm, lächeln mit ihm und so. Aber ist das Liebe? Wir wissen, es ist keine Liebe. Und sie suchen die Liebe auf ihre Art. Sie versuchen mit ihrem Vermögen Liebe zu gewinnen. Und es funktioniert nicht. Aber jeder Mensch sucht nach Liebe und jeder Mensch sucht anfänglich die Liebe auf eine andere Art und Weise. Da ist vielleicht ein junges Mädchen, die hat zu Hause kaum Liebe bekommen. Sie hatte vielleicht Eltern, die nur darauf aus sind, dass die Leistungen stimmen. Ihre Liebe war nur dann da, wenn die Leistungen gut waren, wenn sie zufrieden waren mit ihrer Tochter, aber sonst haben sie die Liebe entzogen. Dieses junge Mädchen sehnt sich nach Liebe und sie sucht Liebe, vielleicht ist sie 14, 15, 16 und dann kommt da ein junger Mann, der ist ganz freundlich mit ihr und dann liefert sie sich ihm aus, gibt ihren Körper dahin in der Hoffnung, Liebe zu bekommen. Und merkt dann erst, wenn es zu spät ist, das war ja gar keine Liebe. Ja? Also wir müssen mit diesen jungen Menschen Verständnis haben, die sich manchmal auch in den sexuellen Bereichen hingeben, weil sie nach Liebe suchen. Und andere suchen die Liebe, indem sie gute Leistungen bringen in der Schule, indem sie gute Leistungen bringen im Beruf. Sie denken, wenn ich erfolgreich bin, dann habe ich Ansehen, dann bestaunen mich die Leute und dann bekomme ich Liebe. Aber ist das Liebe? Nein, das ist keine Liebe. Jeder sucht die Liebe woanders. Die einen merken, sie sind schwach und wollen ihre Schwachheit auch immer wieder ein bisschen publik machen, damit die anderen Mitleid haben. Sie suchen Liebe so. Jeder sucht die Liebe an einem anderen Ort und wir alle haben die Liebe an einem falschen Ort gesucht. Jeder auf seine Weise, jeder auf eine andere Weise. Und wir haben erkannt, so finden wir die Liebe nicht. Wenn jemand sein ganzes Vermögen gäbe, um die Liebe zu kaufen, man würde ihn nur verachten. Auch wir meinen, nicht nur die Reichen dieser Welt, auch wir meinen, Liebe könne durch Leistung verstärkt werden. Hand aufs Herz, habt ihr manchmal nicht den Eindruck, wenn ich mich Gott mehr hingebe, wenn ich ihm gehorsamer bin als jetzt, dann liebt er mich mehr. Wisst ihr, das ist eine Einflüsterung des Teufels. Ist das so, dass wenn wir uns mehr hingeben, wenn wir gehorsamer sind, dass er uns dann mehr liebt? Ist das möglich? Er liebt uns sowieso und seine Liebe ist so groß, es kann uns ja gar nichts trennen von dieser Liebe. Und wir denken, ja, und das ist auch so etwas in unserem Unterbewusstsein. Wir haben gelernt, als Kind, wenn ich brav und anständig bin, wenn ich meine Leistung bringe, dann sind die Leute zufrieden mit mir und dann lieben sie mich. Und diese Erfahrung fließt in unser Unterbewusstsein und sitzt da irgendwo tief unten drin. Und wir denken, wir müssen jetzt auch unserem Gott gefallen, wir müssen jetzt auch ihm gehorsam sein, wir müssen uns ihm ganz hingeben und wenn wir das machen, dann liebt er uns etwas mehr. Das kommt vom Unterbewusstsein her. Und das ist nicht so. Natürlich sollen wir uns ihm hingeben. Natürlich sollen wir ihm gehorsam sein, das ist keine Frage. Aber seine Liebe hängt nicht mit dem zusammen. Ganz wichtig, dass wir das wissen. Und nun kommt unser Gott und ins Unterbewusstsein und kratzt diese Schicht da unten, die meint, wenn ich denn meinem Herrn ganz gehorsam bin, dann liebt er mich noch ein bisschen mehr, die kratzt er auf. Und das macht er oft, indem er uns in Schwachheit hineinschickt und in dieser Schwachheit können wir dann nicht mehr, vielleicht nicht mehr so beten, wie wir es uns vorstellen. Wir können nicht mehr so die Bibel lesen, wie wir es uns vorstellen. Wir sind so leer. Und dann kommt der Feind und sagt, du, jetzt musst du an der Liebe deines Vaters zweifeln, der ist gar nicht mehr zufrieden mit dir, so wie du dich jetzt verhältst, jetzt kommt es an dich. Das kann nicht gut sein. Und dann werden die Gläubigen ganz stark angefochten. Und dann müssen wir hören von Paulus, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes. Und ich ergänze jetzt, weder unser eigenes Versagen noch unsere eigenen Unzulänglichkeiten uns zu trennen können von der Liebe Gottes, die da ist in Jesu Christi. Das müssen wir hineinnehmen. Und das muss ganz tief in unser Unterbewusstsein hineinfließen, dass wir das durch und durch wissen. Ich bin total geliebt von meinem Vater und er trägt mich und nichts kann mich von dieser Liebe trennen. Auch mein Versagen nicht. Ich will nicht die Liebe kaufen mit meinen Leistungen. Vater, ich will nicht mehr versuchen, deine Liebe zu erwerben, indem ich eine Leistung bringe, indem ich mich dir gehorsam bin und dir gefalle. Nein, ich weiß, du liebst mich so oder so. Und weil du mich so bedingungslos liebst, deshalb darf ich mich dir hingeben und dir gehorsam sein und nur noch für dich da sein. Amen.
Ja, wir wollen danken. Lieber himmlischer Vater, es ermutigt uns, wenn uns das wirklich klar wird, und wir haben das schon so oft gehört, dass es nicht an unserem Wollen oder Laufen liegt, sondern allein die Gnade. Und die Gnade kann nicht aufgewogen werden mit eigenem Wollen. Denn unser Wollen ist unvollkommen, fehlerhaft und sogar oft gegen dich. Und darum vertrauen wir dir, dass dein Geist uns recht führt. Denn sonst hättest du ihn uns nicht geschickt und zur Seite gestellt. Und was wir heute wieder durch deine Gnade gehört haben, war eben die Gnade, die uns verändert, die uns dankbar macht, die uns zufriedenstellt, auch zeigt, dass wir es eben selber nicht können. Und wie alt wir auch werden, es ändert sich nichts an dem, was die Gnade für uns bedeutet. Ja, sie kann noch viel mehr ausrichten und zurichten, weil wir manches übersehen oder vielleicht uns daran gewöhnt haben. Wir wollen dir danken für jegliches Wort, das aus deinem Munde kommt. Und du kannst nur reden durch die Brüder, die uns unterweisen. Segne dieses Wort an uns, an ihn, unserem Bruder und auch an den Menschen, wenn wir zurückkommen in unser Haus, unser Dorf, unsere Stadt, mit denen wir zusammenkommen. Denn dein Wort, und das ist auch eine Zusage, wird nie leer zurückkommen. Es wird ausrichten zu dem, für was du es gesandt hast. Dank für alle Zeit, einmal und immer. Amen.
Amen. Amen.
Ja, also wir machen dann.